Ja, jetzt sitzt ihr alle da und wisst gar nicht, was euch erwartet. Es geht mir ein bisschen ähnlich. Wir haben euch jetzt heute einfach mal alles, den ganzen Gottesdienst in einen Mixer geworfen und umgedreht und ein bisschen durchgerührt und sind jetzt auch sehr gespannt darauf, was kommt. Und ich möchte euch einfach einen Eindruck weitergeben, den ich gerade hatte. Und zwar war ich echt etwas nervös und habe da vorne gestanden und habe gebetet und hatte mir das Gefühl, dass Gott sagt, hey, entspann dich doch einfach. Und so das Gefühl von, irgendwie mach doch mal die Augen zu, lehn dich zurück und lass dich einfach treiben. Und genau damit will ich das jetzt anfangen irgendwie und euch bitten, irgendwie entspannt euch doch einfach. Zurücklehnen geht wahrscheinlich schlecht. Macht vielleicht in manchen Teilen die Augen zu, in manchen auch wieder auf. Und seid einfach mal offen wie für alles, was kommt. Und ihr könnt auch gerne hier noch reinkommen, also hier vorne ist noch ein bisschen Platz und ihr da draußen müsst gar nicht da draußen stehen, ihr könnt auch hier ganz gemütlich auf einem unserer legendären Sitzkissen Platz nehmen und könnt auch hier reinkommen. Matthäus 11, falls ihr mitlesen möchtet, die Verse 2 bis 11. Ich möchte gerne ein bisschen predigen, ein bisschen reden über den größten Mann des Alten Testamentes. Und ich glaube, dass ich mich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich das behaupte, dass er wirklich der Größte gewesen ist, weil Jesus selber nämlich sagte, wie das ist wirklich der Größte. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Johannes der Täufer, sagt Jesus, dass er der Größte überhaupt in diesem Alten Testament gewesen ist. Und ich finde das eigentlich schon eine ganz schön erstaunliche Aussage und denke, das macht dann schon Sinn, irgendwie sich mit so einem zu beschäftigen, wo Jesus irgendwie das sagt und den mal ein bisschen kennenzulernen und zu gucken, was der gemacht hat. Und Johannes der Täufer war jemand, der gepredigt hatte, der das Reich Gottes gepredigt hat und der im Grunde genommen so etwas herbeigerufen hat wie eine Erweckung. Ich glaube, heute würde man wahrscheinlich Erweckung sagen. Also die Leute sind in Hunderten und Tausenden und Zehntausenden zu Johannes geströmt, wollten ihn unbedingt hören, wollten sich von ihm im Jordan taufen lassen, wollten ihm ihre Sünden bekennen und wollten umkehren. Im Matthäus-Evangelium ein bisschen früher, steht aus Matthäus 3, Vers 5, heißt es, dass die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der Jordan-Gegend zum Jordan zogen, um bei Johannes eben die Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Ich habe das irgendwie früher immer übersehen und dachte irgendwie, hey, Johannes hat wahrscheinlich irgendwie vor ein paar hundert Leuten gepredigt und hatte dann irgendwie so ein paar Dutzend Anhänger. Aber wenn man das so liest, irgendwie, das muss echt eine gewaltige Menschenmasse gewesen sein, die es dahin gezogen hat, die richtig Bock darauf hatten, von Johannes getauft zu werden. Also irgendwie Jerusalem war schon eine Millionenstadt und dann diese ganzen umliegenden Ortschaften. Also landstricheweise sind die Leute eigentlich zu Johannes gekommen, um sich taufen zu lassen. Und an einer Stelle sagt Matthäus, dass Johannes so viele Leute getauft hat, dass er kein Wasser mehr hatte an dieser Stelle. Da musste er noch woanders hingehen, weil natürlich jeder irgendwie ein bisschen Wasser mitgenommen hat. Und um dann nicht nur noch Schlamm zu haben, wo er die Leute reinschmeißen konnte, musste er dann schon weiterziehen und sich eine wasserreichere Stelle aussuchen, damit er die Leute immer noch taufen konnte. Also es war auf jeden Fall eine richtige große Erweckungsbewegung, die Johannes da auf die Beine gestellt hat. Und ich denke, er war einfach jemand, der für Jesus gebrannt hat. Und das zu einer Zeit, wo eigentlich kaum jemand Jesus gekannt hat. Und jemand, der Menschen angezündet hat, irgendwie mit dieser Begeisterung und dieser Leidenschaft, die er für das Reich Gottes hatte. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis, wartet auf seine Hinrichtung und hat auf einmal tierische Glaubenszweifel, schickt seine Jünger los und fragt Jesus, was denn eigentlich ist und ob er wirklich der Messias ist. Und als seine Jünger wieder weg sind, steht Jesus vor einer Menschenmenge, der hat vorher schon gepredigt und die ganzen Mengen sind immer noch da. Und Jesus wusste wahrscheinlich, dass viele in dieser Menge bei Johannes gewesen sind, vielleicht sogar alle irgendwie schon diese Taufe des Johannes miterlebt hatten, dass die meisten Leute, die da waren und ihm jetzt zuhörten, bereits irgendwie bei Johannes waren. Und er fängt irgendwie ein bisschen provozierend an, irgendwie mit ein paar rhetorischen Fragen, hat halt gerade noch mit den Jüngern von Johannes geredet, hat Johannes irgendwie noch im Kopf und fängt dann an mit und sagt, hey, ihr wart auch dabei. Und was hat euch denn eigentlich in die Wüste hinausgetrieben zu Johannes? Deswegen seid ihr irgendwie so weite Strecken gegangen, um Johannes predigen zu hören und euch taufen zu lassen? War es einfach nur, dass ihr ein Schilf sehen wolltet, das sich im Wind bewegt? Also etwas total Langweiliges, Ödes, Alltägliches eigentlich, was man in jedem Garten irgendwie sehen konnte, dass der Wind irgendwie durch das Gras weht. Ungefähr das gleiche, als wenn er sagen würde, hey, Zehntausende von Leute seid ihr da hingegangen und seid ihr einfach nur gegangen, um zu gucken, wie das da ein Blatt von einer Eiche im Wind bewegt wird. War es etwas Normales, was ihr zu sehen erhofftet, oder was war es? Und ich denke, dass für die Leute das total klar war, irgendwie, dass irgendwie alle sich gedacht haben, nee, natürlich nicht, niemand würde irgendwie einen weiten Weg gehen, niemand würde irgendwie zum Jordan gehen, niemand würde in die Wüste gehen, um etwas Alltägliches zu sehen, sondern natürlich wollten wir etwas Besonderes sehen. Und Jesus greift das auf und sagt, hey, oder seid ihr gekommen, um einen Mann zu sehen, der in weichen Kleidern da steht? Irgendwie so ein Dr. Style, irgendwie der gekleidet ist nach der neuesten Mode, der irgendwie die aktuellen Sachen anhat, der cool aussieht und vielleicht schon ein paar Modepreise gewonnen hat und immer irgendwie in den Zeitschriften irgendwie abgebildet ist. Wolltet ihr so einen sehen, dann wärt ihr eigentlich falsch gewesen, weil solche Leute gibt es in Königspalästen, irgendwie da wohnen Leute, die sich schicke Klamotten leisten können, aber Johannes war nicht so einer. Ja, und wir kennen Johannes und wir wissen, was er angehabt hat. Steht auch irgendwie in der Bibel, dass er einen fiesen Kamelhaarmantel hatte, der irgendwie aus Kamelhaaren gewebt war, der gekratzt hat, einen ollen Gürtel irgendwie um die Hüften gehabt hat. In der Höhle hat er gelebt, irgendwie wilden Honig gegessen und Heuschrecken. Und irgendwie war das ein Typ, der mit Sicherheit nicht gut ausgesehen hat. Und ich habe mal etwas gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es wohl nichts gibt, was abscheulicher riecht als Kamelhaarmäntel. Ich habe jetzt noch keinen angehabt und auch keinen gekannt, der einen anhat, aber irgendwie ist das so, wird es halt gesagt, es gibt nichts, was schlimmer riecht als Kamelhaarmäntel, außer Kamelhaarmäntel, die nass sind. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, Johannes hat den ganzen Tag im Wasser gestanden mit seinem Kamelhaarmantel und es muss ekelhaft gewesen sein, wie der Mann gerochen hat. Der hat irgendwie getauft und hat dabei wahrscheinlich gestunken wie ein Otter und trotzdem sind die Leute hingegangen. Und ich stelle mir eigentlich Johannes irgendwie total wild vor, also so ein Typ, irgendwie, der Monate, Jahre lang in der Höhle gelebt hat, irgendwie mit keinem Menschen irgendwie ein Wort geredet hat, der wahrscheinlich irgendwie eine sehr verwilderte Frisur hatte, der möglicherweise noch ein paar Heuschrecken und wilden Honig irgendwie in seinem Bart kleben hatte und dann stinkend wie nichts Gutes im Jordan steht und die Leute einen nach dem anderen tauft. Und trotzdem kommen Tausende und Zehntausende dahin, um zu hören, wie Johannes predigt und um sich vom Johannes irgendwie das Reich Gottes erklären zu lassen und sich taufen zu lassen. Und eigentlich ist das etwas, was man kaum verstehen kann. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, wo wir uns als Christen heute mal Gedanken drüber machen müssten, warum das irgendwie so gewesen ist, dass so viele Menschen zu Johannes gekommen sind, obwohl doch eigentlich er äußerlich gar nichts zu bieten hatte. Und dann kommt Jesus halt mit seiner dritten Alternative und die hat dann gestimmt und er sagt, oder ist es gewesen, weil ihr einen Propheten sehen wolltet, weil ihr hören wolltet, wie jemand in Vollmacht von Gottes Reich redet, weil ihr hören wolltet, wie jemand redet, der keine Angst vor Menschen hat, sondern dem Gottes Meinung das Allerwichtigste ist und der einfach ganz offen das Reich Gottes predigt. Und wenn sie ehrlich gewesen sind, dann musste jetzt eigentlich einer zum anderen sagen, ja, genau das war's. Wir sind dahin gegangen, wir haben den Geruch ertragen, wir haben uns die Unfreundlichkeit dieses Mannes angetan, der teilweise Leute wieder weggeschickt hat und sie doch nicht getauft hat, weil sie noch nicht Buße getan hatten. Und wir haben das alles und wir haben Kauf genommen, weil wir jemanden hören wollten, der wirklich das Reich Gottes rüberbringt. Und mir kommt das manchmal so vor, als ob wir heute, 2000 Jahre später, als Gemeinde, nicht irgendwie uns speziell nur unsere Gemeinde, sondern irgendwie generell irgendwie wir Christen, dass wir uns sehr viele Gedanken darüber machen, dass äußerlich alles stimmt. Und dass man irgendwie darüber redet, wie man Gemeinde so bauen kann, dass die Menschen das um uns herum alle anziehend finden, wie wir es schaffen, irgendwie gezielt auf Leute zuzugehen und auf Fragen einzugehen. Und dann kommen irgendwie immer welche Wellen und dann gibt es irgendwie die einen Leute, die sagen, hey, jetzt im Moment sind Seeker-Services dran. Und wir müssen irgendwie unsere Gemeinden so aufbauen, dass man da keine religiösen Symbole mehr sieht, die man nicht verstehen kann. Und das Lamm Gottes wird irgendwie aus der Gemeinde rausgescheucht, irgendwie da darf keiner mehr von reden, weil man sich unter dem Lamm Gottes nichts vorstellen kann. Und dann kommt über die nächste Welle und sagt, nein, Seeker-Services sind vorbei und jetzt gibt es Post-Seeker-Services. Habe ich jetzt neulich zum ersten Mal gelesen, das Wort in einer frommen Zeitschrift. Und das Lamm Gottes wird wieder hineingebracht in die Gemeinde und es werden wieder überall Kreuze aufgehängt und man fängt wieder an mit Rosenkränzen zu klappern und die ganze religiöse Symbolik wird wieder reingeholt. Und dann kommen die Nächsten und sagen, nee, das ist alles irgendwie kalter Kaffee, sondern was wir irgendwie in unseren Gemeinden brauchen, das sind Theken und Gottesdienste, in denen geraucht werden kann und wo es laute Musik gibt. Und jeder hat irgendwie so seine Theorie und alle reden darüber und diskutieren, wie denn jetzt eigentlich Gemeinde aussehen muss, damit alle Leute uns richtig geil finden und keiner das seltsam findet. Und dann irgendwie tut es uns, glaube ich, echt immer wieder mal gut, irgendwie zurückzukommen wie zu Johannes und uns vorzustellen, dass da vor 2000 Jahren jemand war, der wirklich die Welt gerockt hat und der vollkommen unattraktiv war. Der absolut das Gegenteil von weltmännisch war, der gerade das Gegenteil von höflich war, der sogar irgendwie den Obersten seines Landes irgendwie gesagt hatte, dass sie in sexueller Sünde leben und deswegen natürlich irgendwann auch ins Gefängnis gekommen ist, dass da irgendwie jemand war, der eigentlich alles irgendwie falsch gemacht hat und wo man menschlich sagen würde, hey, das kann doch gar nicht sein, dass dem irgendjemand nachläuft und der trotzdem die Welt echt gerockt hat. Und ich glaube, irgendwie das, worauf es eigentlich ankommt im Christentum, das, was wirklich das Wichtigste überhaupt ist, ist die Botschaft, die wir haben, ist das, was Gott irgendwie in uns hineingelegt hat, ist das Wort, das Gott uns gegeben hat, ist das, was wir, das Wort, das wir predigen, das wir leben, das wir den Menschen weiterbringen. Und es ist eigentlich für uns als Christen ganz persönlich und auch irgendwie als Gemeinde darum geht, irgendwie, dass wir inhaltlich fit sind, dass wir das leben, was Gott uns sagt und dass es nicht irgendwie so sehr um Äußerlichkeiten geht. Und natürlich glaube ich an Äußerlichkeiten. Ich meine, das ist klar, irgendwie, ich stehe irgendwie auch auf einen gewissen Style von Gemeinde. Ich finde es auch irgendwie super, irgendwie in der Kneipe predigen zu können. Ich mag es irgendwie, wenn samstags morgens meine Klamotten stinken und ich mich umziehen muss. Und das sind alles Sachen, die ich richtig gut finde. Und ich glaube auch, dass Gott das cool findet. Ach ja. Ja, okay, also ich ziehe sie schon Freitagabends auch aus, die Klamotten. Also ich schlafe nicht jeden Freitag in meinen Klamotten, obwohl das vielleicht auch schon vorgekommen sein mag. Ja, und ich glaube auch so vom Alten Testament her, dass Gott eigentlich auf äußere Sachen steht. Und er hat genau gesagt, wie sein Tempel aussehen soll und er hat das irgendwie seitenweise offenbart, weil es ihm wichtig war, dass auch die Äußerlichkeiten stimmen. Aber es sollte trotzdem klar sein, dass es nicht nur um das geht, was außen ist, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht, dass Gott etwas super Kostbares, einen Schatz in uns hineingelegt hat, dass Gott seine Botschaft gegeben hat, dass Gott mir seinen Sohn gegeben hat, dass Gott sein Wort gegeben hat und dass das eigentlich das ist, worauf die Gemeinde steht. Und dass es nicht ausreichend ist, dass man coole Gottesdienste hat, dass es nicht ausreichend ist, dass guter Lobpreis da ist, dass vielleicht lustige Predigten da sind, dass es noch nicht mal irgendwie reicht, dass gute Gemeinschaft da ist, sondern dass das, worauf es wirklich ankommt, das, worauf die Gemeinde wirklich steht, die Botschaft Gottes ist. Und das ist etwas, was mir eigentlich immer wieder klar wird, wenn ich daran denke, wie Johannes der Täufer stinkend in diesem Jordan ist. Und wenn ich daran denke, dass eigentlich die Leute zu Tausenden hätten vor ihm weglaufen müssen, statt zu ihm hinlaufen müssen. Aber dass eigentlich irgendwie klar ist, dass es nur die Botschaft sein kann, die die Leute letzten Endes zu Johannes dem Täufer gebracht hat. Und die Botschaft war eigentlich eine ganz einfache, nämlich tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und Buße ist eigentlich nichts anderes irgendwie in diesem Zusammenhang, dass wir das Denken ändern, dass wir aufhören, weltlich zu denken, dass wir die Sachen, die uns immer von Gott abgehalten haben, die Sachen, die immer irgendwie an uns dran geklebt haben und uns festgehalten haben, wenn wir Gott nachfolgen wollten, dass das aufgegeben wird und dass wir weitergehen und frei von diesen Sachen sind, umgedacht haben und frei dafür sind, mit dem Reich Gottes weiterzumachen.
It's not about the out, but the inside. 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 It's not about the out,
but your outside temple.
It's not about the out, but the inside.
Your outside temple. It's about your inside. Your inside temple. It's not about the outside.
It's not about the out, but the inside. It's not about the out, but the inside. It's not about the out, but the inside. It's not about the out, but the inside.
Okay, what I want you to do is, I have fabrics everywhere, and Jan Willem is gonna help me. Maybe you can help me. There's some fabric here. Everybody trying to go back last week's. It's gonna be translated by you, that maybe translated first and then.
It's not about the out of the inside. It's not about the out, but the inside. It's not about the out, but the
inside. As you're getting your fabric, think about outside appearances. What are the things you are stuck in?
Okay, also ihr bekommt jetzt alle so Stofffetzen und während ihr die bekommt, könnt ihr einfach schon mal so versuchen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht drüber nachdenken, was sind so Äußerlichkeiten oder äußere Dinge, von denen ihr euch vielleicht blenden lasst oder wo ihr vielleicht irgendwie euch manchmal gerne reinverrennt, die euch von Gott abhalten oder von eurem Innern abhalten.
What are things that are keeping you are keeping you from really getting to full potential? What are the clothes, the things that you think are important from the outside, but maybe you need to change and become more inwards?
Was sind die Dinge, wo ihr vielleicht verwechselt, wo ihr denkt, die sind wichtig, aber in Wirklichkeit sind das nur Äußerlichkeiten oder sind das nur unwichtige Dinge und ihr müsstet vielleicht in Wirklichkeit umdenken und überlegen und in euer Innerstes gucken und sehen, was ist da eigentlich wichtig und was will Gott da?
So, feel the fabric in your fingers. Feel the fabric in your fingers and feel the structures you are made out of. Your own fabric. And maybe you can figure what are the things that are keeping you from getting to full potential, and you can write it down on a piece of fabric and you can start feeling it. You can close your eyes.
Ja, auch wenn das vielleicht für euch ungewohnt ist und ihr das noch nie gemacht habt, aber versucht mal diese Stoffstücke wirklich so als Symbol zu sehen für echt vielleicht festgefahrene Strukturen, Sachen, die ihr immer wieder denkt oder fühlt. Konzentriert euch einfach mal, macht vielleicht die Augen zu und lasst das einfach mal so ein bisschen auf euch wirken und stellt euch vor, dieses Stück Stoff sind so die Strukturen in euch, die ihr auch irgendwie loswerden müsst vielleicht.
I'm just gonna do a poem for you guys. Just think about the things that you're holding in your back. Get a lot of space to reflect and think.
Ihr habt jetzt einfach Zeit nachzudenken. Wird jetzt ein Gedicht.
Under a guillotine, dictating adrenaline, renewal grew to be gray and bold. Revival lost a voice and a vividness. A sponge absorbing water, but who will wipe my windows clean? Raising my fist in the air, but it's an antenna receiving untranslatable signals. I guess these things are just shells of a broken world. Come closer to the mystery behind the clouds. Wing to this dreary day, sudden death. My lifeless lungs are longing for your breath. Dust off these shelves of faith. Unshackled change from its chains. Discover me. Release freedom from its cage. Unshackled chains from its chains. Discover me, uncover me. Uncover the undercover cloudburst. You look past in disguises. You turn me on, you turn me around. When my eyes are to the past, my back turned to the future. I don't need a souvenir, just wanna stay here. Go forth and tell these walls, rising up in the knowledge I'll fall again. Cynical chemicals are called to have a gathering in my bowl of brain cells. I am hurt, I cry to the Jesus on my t-shirt, but the color seems faded, worn out. Please keep my body warm, the temperature is falling. Hide your face from my wrongs, pull the plug, and bring a halt to this off-putting voltage. And quench these qualms. Quench these qualms. You are the corner I crawl into. You are the shelter I hide in. silent. You are the bread I eat from. I shall hunger no more. You are the water I drink from. I shall thirst no more. You are the air I breathe. I shall suffocate no more. Fabric, you maybe wrote down what you what holds you down. Please start to pull on the structure of the fabric and try to pull it down. God really wants to weave something new, so pull down the structure, the things that hold you back, and take out the threads.
Okay, also zumindest die von euch, die jetzt so ein Stoffstück in der Hand haben und da vielleicht auch ein bisschen nachgedacht haben, macht die jetzt einfach mal kaputt. Ihr könnt versuchen, die Fasern da rauszuziehen oder dran zu reißen und ja, das einfach als so ein Zeichen zu sehen, dass Gott auch so Strukturen und Denkmuster und so einfach kaputt machen kann und für immer beseitigen kann.
Weaving colorful and strong patterns, stuffing empty stomachs to grow, grow with hope. Breathe in, breathe out. At the end of the tunnel, there must be light. When this gift wrapped in skin comes to life, comes to life. Time of sharing, and maybe you had something on your heart this week. God has done something in your life, something new, unstructuring the fabric and made something, a new hope, future, or something, yeah, prophetic. Maybe you have had an image or a metaphor. This is open mic at the moment, so grab the mic and share.
Jetzt ist die Zeit, wo ihr einfach nach vorne kommen könnt und erzählen könnt, was bei euch vielleicht in der Woche los war oder vielleicht auch, ob ihr jetzt gerade was mit Gott erlebt habt. Also eigentlich das, was ihr jeden Freitag macht. Thank you.
Gelegenheit, falls ihr was erzählen wolltet, was ihr mit Jesus erlebt habt die Woche, einen prophetischen Eindruck weitergeben wollt, ja, ist jetzt die Zeit.
Etwas. Heute bin ich hier gekommen und ich habe nicht gedacht, dass ich etwas mit John the Baptist, John the Taufer konnte machen. Und ich war in Köln und ich laufe da und habe so das Wort Änderungsschneiderei gesehen. Und ich habe das auf meinem Herz gehabt heute Abend. Ich habe gesagt, das ist gleich, was John the Baptist hat gemacht. John the Taufe. eine Änderungsschneiderei. Also etwas neu machen oder dann fit besser machen. Ja, das war so ein geiles Metaphor, den ich out of nowhere gehabt habe.
Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Hm? Oh, Jana, Entschuldigung. Jana, Entschuldigung, ich hatte dich nicht gesehen. Komm bitte.
Ja, also ich wollte mal erzählen, ich war letzte Woche auf der Teenie-Freizeit in Hattingen als Mitarbeiterin. Und das ist für mich irgendwie so total wichtig. Und das war total schön, dahin zu fahren, weil ich bin nicht vor 5 Jahren auf der Teenie-Freizeit zum Glauben gekommen bin und Jesus kennengelernt habe. Und auf der Teenie-Freizeit war es auch total cool, weil viele Teenies waren halt auch total begeistert so und haben Jesus auch erfahren und man hat es dann auch angemerkt und die haben es halt auch gesagt. Und ja, ich würde es einfach schön finden, wenn ihr vielleicht auch mal an die ganzen Teenies, die jetzt da waren, an die denken könntet und vielleicht auch mal für die beten könntet, dass die Jesus im Herzen behalten und ja, dass die sich jetzt nicht vor ihren Freunden schämen und sich nicht trauen zu sagen, dass sie jetzt Jesus in ihr Leben gelassen haben, sondern dass sie merken, dass wenn es wahre Freunde sind, dass sie sich dann für sie freuen und sie nicht auslachen. So, genau. Es wäre cool, wenn ihr da mal an die denkt und vielleicht mal für die betet. Na gut, dann bete ich jetzt auch nochmal für. Ja, Jesus, du siehst irgendwie die ganzen Teenies, die ganzen Jungs und Mädels, die auf der Freizeit dabei waren. Ja, und dass sich viele einfach auch kennengelernt haben und Lust darauf haben, ein Leben mit dir zu leben und auch teilweise ein Leben mit dir gestartet haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen zeigst, wie wertvoll sie sind und dass du ihnen zeigst, dass sie sich nicht schämen müssen für dich so und dass sie den Mut haben, auch für ihren Freunden ja zu sagen, dass du jetzt in ihrem Leben bist und ja, dass sie einfach immer in deinem Leben bleiben und dass sie niemals vergessen, was sie auf der Freizeit erlebt haben und wie sehr du sie liebst und dass sie noch immer mehr mit dir erleben und dich immer besser kennenlernen, Herr. Ich bin dir echt dankbar für die ganzen Teenies, die mitgefahren sind und dankbar, dass du da warst und dass sie dich spüren konnten und ja, dass wir als Mitarbeiter deine Worte weitergeben konnten und dass du da voll bei uns warst, Herr. Und ich möchte dich auch nochmal danken, so, weil das auch Erinnerungen so in mir so hochholt, wie ich damals stand, so, dass du mich da vor 5 Jahren noch echt berührt hast und dass ich dich immer noch in meinem Herzen haben darf. Amen.
Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihm, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, das ist eine merkwürdige Reihenfolge, die Jesus da hat. Ich meine, da sitzt Johannes im Gefängnis und er war ja eigentlich jemand, der wusste, dass Jesus der Messias war, der sein ganzes Leben da hineingelegt hat, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen und Menschen zu Jesus hinzubringen. Und jetzt ist er im Gefängnis und wartet auf die Hinrichtung und ich gehe davon aus, dass er mindestens ein paar Monate da gesessen hat. Und ihm ist eigentlich das passiert, was den meisten Leuten passiert, wenn die Zeiten schwer werden. Nämlich er hat festgestellt, dass es schwer ist, an Jesus dran zu bleiben, wenn man im Gefängnis sitzt. Dass es schwer ist, irgendwie den Glauben zu halten, wenn man in einer Lebenskrise drinsteckt. Und mitten irgendwie in dieser Verzweiflung, die selbst diesen Mann Gottes befallen hat, schickt er seine Jünger los und stellt Jesus eine total bange Frage. Nämlich, hey, bist du es wirklich oder habe ich mein Leben total versaut? Bist du es wirklich oder habe ich umsonst da in der Wüste gelebt oder habe ich umsonst wie mit diesem Kamelhaarmantel rumgelaufen? Bin ich umsonst im Gefängnis? Wie werde ich umsonst hingerichtet? Oder bist du wirklich der Messias, der kommen soll? Und Jesus nach dem Markus-Evangelium hat noch nicht mal sofort auf seine Jünger geantwortet, sondern hat erst irgendwie Wunder getan und hat sie dann losgeschickt und hat gesagt, geht und berichtet Johannes das, was ihr gesehen habt. Und erst danach fängt er an zu predigen, als die Jünger von Johannes schon längst weg sind, spricht er zu der ganzen Menschenmenge und sagt, hey, Johannes war wirklich der Größte. Johannes war größer als alle Leute im Alten Testament, er war größer als David, er war größer als Mose. Johannes war wirklich was ganz Besonderes. Hey, und wenn man das so liest, denkt man doch, hey, Jesus, das hättest du früher sagen müssen, das wäre doch eine Information, die Johannes wahrscheinlich total aufgebaut hätte. Wenn ich mir so vorstelle, wie da ist, riesiger Gottesdienst, wo tausende von Menschen sind und der Prediger sagt von ganz vorne, der coolste Typ, den ich je getroffen habe, das ist Storch. Der ist so gut, irgendwie, der ist so ein toller Kerl und was der alles macht. Ich glaube, das würde mich total aufbauen, irgendwie, wenn ich dann vielleicht noch auf die Bühne gerufen würde und alle würden klatschen und dann irgendwie sowas zu hören, hey, das muss einen doch eigentlich total aufbauen. Und deswegen dachte ich mir, es wäre doch eigentlich logischer gewesen, das zu sagen, wenn die Boten noch da waren, dass sie dann zu Johannes hätten gehen können und sagen können, der Mann ist wirklich der Messias, der hat Wunder getan ohne Ende und dann hat er noch gesagt, dass du der Größte bist. Ich meine, das muss echt aufbauen. Wenn dir Jesus selber, Gott selber sagt, dass du der Größte bist, irgendwie vom ganzen Alten Testament, dann muss das doch was mit einem machen. Und ich habe ein paar Leute getroffen, bei denen schien das so zu sein, wie das Gott ihnen das gesagt hat. Jedenfalls haben die so gelebt und schienen so, sich so zu fühlen, als ob sie die genau wüssten, dass sie die Größten wären. Aber wie bei Jesus war es halt so, dass er bei Johannes wirklich genau gesagt hat, dass er das ist. Und trotzdem hat es nicht Johannes selber gesagt. Und ich glaube, dass da etwas ganz Wichtiges hintersteht. Nämlich, dass Jesus wusste, dass einem das vielleicht so ein kleines emotionales High geben kann, wenn Leute einem auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht. Und dass einem das sicherlich auch wie durch eine dunkle Stunde helfen kann, wie das einem das ganz sicher kurzzeitig aufbauen kann. Aber dass das, was letzten Endes irgendwie einen Menschen geistlich stabil werden lässt, nicht ist irgendwie, was die Leute von ihm denken, nicht ist irgendwie, ob sie gelobt werden oder ob sie kritisiert werden, sondern dass letzten Endes die Basis für unser Leben eigentlich nur wieder das Wort Gottes sein kann. Und das ist es, worauf Jesus Johannes eigentlich verwiesen hat. Ich glaube, dass Johannes jemand war, der das Alte Testament genau gekannt hat, der es immer wieder gelesen hat. Johannes war ein frommer Mann, irgendwie jemand, der mit dem Gesetz groß geworden ist, der mit dem Alten Testament gelebt hat, eigentlich sein ganzes Leben lang, der es immer wieder gelesen hat, mit immer wieder studiert hat, immer wieder in Gottesdiensten irgendwie darüber gehört hat. Und dass Johannes ganz genau wusste, wovon die Menschen, die Boten berichten, wenn sie sagen, bei Jesus haben wir gesehen, dass Blinde wieder sehen, dass Taube wieder hören können, dass Lahme wieder gehen können. Ich glaube, dass Johannes und wir sofort eine ganze Menge Stellen im Alten Testament in den Kopf gekommen sind. Wahrscheinlich hat er sie nicht mit Stellenangaben gewusst, weil die gab es damals noch nicht. Aber Johannes wird genau gewusst haben, dass sich da, in dem, was Jesus gemacht hat, Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllen. Und dass es ganz klar ist, dass Jesus nur der Messias sein kann, weil Jesus diese Sachen macht. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 61, Vers 1 über den Messias, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkündige und den Gefesselten die Befreiung. Und ich glaube, dass solche Bibelverse sofort irgendwie bei Johannes im Kopf gewesen sind, als er gehört hat, dass diese Sachen passieren und dass es für Johannes sofort vollkommen klar war, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass er sein Leben nicht vergeudet hat, sondern dass er den Richtigen verkündet hat und dass er im Leben auf die richtige Karte gesetzt hat. Und es ist wieder dieses alte Prinzip, worüber ich in den letzten Monaten oft gepredigt habe, dass der Glaube nicht aus irgendwelchen Gefühlen kommt, sondern dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Und das Einzige, worauf wir unser Leben als Christen wirklich stabil aufbauen können, ist Gottes Wort. Und Jesus wusste das. Jesus wusste irgendwie, dass es Johannes nicht viel gebracht hätte, irgendwie einmal irgendwie ein Schulterklopfen zu kriegen, dass es Johannes kurzzeitig nur aufgebaut hätte, irgendwie sowas zu hören, was Jesus über ihn gesagt hat, aber dass es eigentlich irgendwie Johannes Lebensrichtung ausgemacht hat und dass es das Fundament war, auf dem Johannes gestanden hat, dass das das Wort Gottes war und dass Johannes viel mehr irgendwie damit anfangen konnte, dass Jesus ihn darauf verweist und ihm sagt, dass alles, was er tut, doch irgendwie schon im Alten Testament vorausgesagt ist, dass das gewesen ist, was Johannes wirklich aufgebaut hat. Und ich denke, dass das für uns als Christen total wichtig ist, dass wir wissen, worauf wir stehen und dass wir wissen, worauf wir schauen. Und dass wir nicht unser Leben davon abhängig machen können, was die Menschen über uns sagen, dass wir nicht unser Leben davon abhängig machen, ob Leute uns cool finden oder ob sie uns schlecht finden, sondern dass wir unser Leben auf das Fundament des Wortes Gottes stellen. Dass wir Leute sind, die ihre Bibeln kennen und dass wir Leute sind, die wissen, dass Glaube nur aus dem Wort Gottes aufgebaut wird und nicht aus irgendwelchen Oberflächlichkeiten, die um uns herum passieren. Und deswegen finde ich es cool, dass wir gerade wie für die Leute wie aus Janas Freizeit gebetet haben, für dass sie unabhängig davon werden, was ihre Schulkollegen da über sie sagen werden, weil sie Jesus kennengelernt haben und dass sie einen Glauben kriegen, der wirklich aus dem Wort Gottes ist. Und es ist so wichtig für uns, dass die Blickrichtung, die wir haben, auf Jesus ist, in die Bibel hinein und dass sie weg ist von den ganzen Menschen und dass wir unabhängig werden von der Meinung anderer Leute und auf dem stehen, was Jesus sagt.
Listen to the words of God. Myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And in anything you think otherwise, God will reveal even this to you.
Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Euch aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist.
Thank you.
is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Day by day.
Darum werden wir nicht müde, sondern auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert.
We know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. For we groan in this tent, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. For he who has prepared for us this very thing is God, who's given us the Spirit as guarantee. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord.
Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern ein Haus, das ewig ist im Himmel. Wir haben einen Bau, der von Gott selber erbaut ist, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern ewig im Himmel. Danach sehnen wir uns auch, dass wir mit der Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ja, ich danke dir dafür, dass du uns veränderst, dass du uns weiterbringst. Ich danke dir dafür, dass dein Geist wie Wasser ist. Halleluja. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns weiter da reinführst. Ich bitte dich, dass du uns weiterhin frei machst, immer mehr frei machst von dem, was andere über uns denken. Und ich bitte dich, dass es uns echt immer wichtiger ist, was du über uns denkst. Ich danke dir, dass du voll bist von Liebe für uns. Ich danke, dass du unser Gott bist. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, dass ihr das im Gedächtnis behaltet. Ich hoffe, dass ihr irgendwie gerade so diese Teile mit dem Stofffetzen, ich glaube, das war echt super cool und ein schönes prophetisches Zeichen. dafür, dass Gott wirklich irgendwo diese Dinge, an denen wir hängen, aber die eigentlich nur Äußerlichkeiten sind, dass er die kaputt macht und dass er etwas ganz Neues mit uns macht. Dass irgendwie etwas ganz Neues aus uns webt und dass wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen können, was das sein wird, aber dass Gott irgendwie an uns arbeitet und dass wir weitergebracht werden. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht heute Abend. Ich fand es echt mal richtig cool, irgendwie richtig interessant, das irgendwie so zu machen. Und ich wünsche euch noch einen guten Abend. Bleibt noch ein bisschen hier. Trinkt noch ein Bier zusammen oder einen Tee oder einen Kaffee oder ein Mineralwasser. Das ist ja auch umsonst. Habt noch ein bisschen Gemeinschaft. Ihr könnt gerne hier noch weiter beten, weiter reden. Wir werden weiterhin ruhige Musik hier laufen lassen, sodass das gut gehen wird. Wir haben auch ein Gebetsteam hier, falls ihr noch Gebet braucht. Die Sandra steht zur Verfügung. Und wer ist der Zweite? Okay. Sandra und Dani. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Nochmal vielen Dank an Mr. Skinfiltrator und die Übersetzerin Judith. War echt richtig cool, irgendwie mit euch zusammenzuarbeiten. Danke, dass ihr hier wart. Und falls ihr Bock auf mehr davon habt, morgen hier im Kultschock-Seminar. 15 Uhr geht's los. Und Eintritt wie immer frei. Also kommt gerne irgendwie und guckt euch das an und habt da noch ein bisschen Alternative Worship. Bis dann. Ciao.